Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerschaft. Ich bin der Manu, bei mir ist der Micha. Zusammen sind wir zwei Drittel von Insert Moin. Daniel lässt schön grüßen aus dem Urlaub. Das ist Insert Moin, das ist der Wochenrückblick, das Wochenmenü der Kalenderwoche 41. Und wie jeden Sonntag, seit wir unser Sendekonzept umgestellt haben, wollen wir ein bisschen zurückblicken und ein bisschen nach vorne blicken, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und dann im Anschluss natürlich auch die Folge der Woche Free for All präsentieren. Das wird diese Woche das Interview sein mit Sebastian Mittag über The Inner World 2, was Micha geführt hat. Wer jetzt sagt, oh, das interessiert mich, der kann direkt vorskippen. Wie immer werden wir natürlich auch Kapitelmarken verwenden. Das heißt, wir machen dieses Format ja so, dass ihr entweder, wenn ihr noch keine Patreons seid, erfahrt, was diese Woche alles so gelaufen ist. Vielleicht ist es dann doch auch für euch interessant, Patreon zu werden. Aber wir kriegen auch viel, viel Rückmeldung von bestehenden Patreons, die sagen, hey, das Wochenmenü gefällt mir total super, weil ich nicht alle Folgen höre, sondern vielleicht nur die zwei, drei, die mich interessieren. Und dann kriege ich hier in einer kurzen Zusammenfassung vielleicht noch mal so mit, welche Folge doch noch interessant sein könnte. Und dann könnt ihr da auch direkt vorskippen. Die Kapitelmarken sind dann für jeden einzelnen Tag der Woche, jedes einzelne Thema, was wir diese Woche besprochen haben. Dann könnt ihr dort direkt hinhüpfen und die kleine Zusammenfassung hören. Bevor wir aber in den Rückblick der Woche einsteigen, das war jetzt die reine Formaterklärung. Wollen wir auch so ein bisschen so die Wasserstandsmeldungen und Hausmeister-Durchsagen machen. Und dann beginne ich doch damit und frage erstmal Micha, wie es dir geht. Das mache ich so selten.
Wie es mir geht? Boah, ich bin müde. Ich bin überarbeitet, aber eigentlich geht es mir gut. Es ist die Saison, ja. Es ist die Saison, wo sehr viele Aufträge kommen. Also der Sturm, bevor es im Winter ein bisschen ruhiger wird und so. Der Herbst ist immer sehr stürmisch. Nicht nur vom Wetter her, sondern auch was Aufträge betrifft. Also deswegen hört man vielleicht von mir bei Insert Moin jetzt gerade prozentual gesehen nicht ganz so viel irgendwie, weil ich halt irgendwie noch ein bisschen jonglieren muss zwischen den ganzen Aufträgen. Aber mir geht's eigentlich ganz gut und ich bin sehr froh, dass unser Projekt wuppt. Denn Patreon steigt immer so ein kleines bisschen. Immer so ein paar Patrons kommen immer dazu. Das finden wir ziemlich cool und wir kriegen halt auch regelmäßig Feedback per E-Mail oder halt irgendwie im Discord und so oder halt auch öffentlich über die Netzwerke. Und auch wenn da immer 1-2% dabei sind, die uns die Pest an den Hals wünschen, gibt's aber doch überwiegend positive Kritik. Ja, die Menschen gibt's halt immer.
Die gibt's ja immer. Ja. Also das war ja auch, das hatten wir ja in Folge 2000 auch angesprochen, dass wir auch ein bisschen ängstlich waren, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, wir wollen dieses Projekt professionalisieren, wir wollen das Projekt hauptberuflich machen und deswegen auch umgestellt haben, mehr hinter die Patreon-Wall zu legen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen mit Ängste und Sorgen verbunden, aber das kann man rückblickend, glaube ich, jetzt auch echt sagen, die Leute, die uns, wie du so schön sagst, die Pest an den Hals wünschen, weil wir ihnen Folgen weggenommen haben, in Anführungsstrichen, die kann man an einer Hand abzählen. Die regen einen natürlich trotzdem auf, da kann man auch nicht sagen, dass die einem nicht an die Substanz gehen, aber wenn man das vergleicht mit dem positiven Feedback und natürlich auch mit den reinen Zahlen, die wir sehen, dass Patreon hochgeht und die Quote derer, die Patreon kündigen. Also es gab keinen Sturm der Empörung im Wasserglas, wo dann Leute in Massen aus Patreon weggegangen sind, weil sie gesagt haben, ihr dreht jetzt hier die Paywall hoch, sondern ganz im Gegenteil, es wächst kontinuierlich weiter. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle und mit dieser sachlichen Kritik, solange sie sachlich ist, können wir ja auch wunderbar umgehen. Also man kann gerne mit uns diskutieren und reden und Kritik äußern, ob das wie unser Modell aussieht, aber wenn es dann halt persönlich wird, ist es natürlich immer ein bisschen unschön.
Also solche E-Mails erreichen uns natürlich auch. Also das wollen wir jetzt nicht so durchscheinen lassen. Wir wollen uns jetzt darüber auch nicht beschweren, aber die gibt es. Also falls ihr euch je gefragt habt, ob jetzt alles immer so positiv hier ankommt an Feedback, es gibt dann immer so manchmal diese 1-2 E-Mails, wo man denkt, what? Und die jetzt nicht sagen, ey, ich find's doof und tschüss, sondern die wirklich beleidigend sind und einen so richtig in die Eier treten. Also das ist nicht nett. Also es gibt's natürlich auch, aber das will ich jetzt gar nicht so an die große Glocke hängen. Wollte ich nur mal so sagen, dass sowas auch natürlich bei uns ankommt. Ich glaube, das ist ganz normal für ein Format, das in die Öffentlichkeit geht.
Aber ich bin ja der Überzeugung, das habe ich auch mal in einem Interview gesagt, als ich gefragt wurde, durch diese positive Ader, die wir auch im Podcast verströmen, die wir auch oft zurückbekommen als positives Feedback, dass das an Insert Moin geschätzt wird, diese positive Art. Ich finde, das merkt man auch, wenn man sich bei uns auf dem Patreon, Quatsch, auf dem Discord-Server umschaut. Das sind einfach fantastische Menschen dort. Also ganz ehrlich, ich hatte so ein bisschen Sorge darüber, dass wenn wir an Reichweite gewinnen, wenn Insert Moin wächst und wächst und wächst, das muss man sich ja dann auch mal nur anschauen, wenn man irgendwie in den YouTube-Kommentaren oder so sich umschaut, wo dann halt auch, dann ist immer auch eine Quote an Arschlöchern dabei. Das lässt sich ja natürlich nicht verhindern. Und dann auch vielleicht Leute, die in deine Community kommen, die vielleicht einfach nicht so da reinpassen in das, was man sich da so drunter vorstellt. Aber da sind wir echt gesegnet, finde ich, bei Insert Moin. Und das freut mich so, so, so arg, dass wir einfach auf unserem Discord-Server so ein gesundes Miteinander haben, ist so viel Positives entstanden. Die Leute chatten untereinander, die Leute treffen sich, dann gibt's da irgendwie eine kleine Gruppierung, die jetzt gemerkt hat, dass sie irgendwie in derselben Ecke wohnen. Die haben sich jetzt dann getroffen und hatten dann auch noch sich Masken ausgeschnitten von einem vom Sebo aus dem Ding und haben dann ein Foto in den Discord-Server. Und das ist, also das erwärmt mir den Tag und es rettet mir auch immer den Tag. Wenn dann mal so eine negative Mail oder sowas reinkommt, dann fängt uns dieser Discord wieder auf. Also liebe Grüße an den Discord-Server, das ist großartig. So, Stand Patreon wollten wir jetzt mal wieder durchgeben. Wir nähern uns dem nächsten Stretch-Goal. Wir haben die Hälfte des nächsten Stretch-Goals erreicht bei 4.500. Hast du ja angekündigt, dass du ein neues Format lancieren möchtest, nämlich L'Amour, bei dem es um Liebe, Sex und Zärtlichkeit geht, in Spielen, wo wir uns auseinandersetzen wollen mit Liebe, Beziehungsthematiken, mit Sexualität, wie sich Spiele mit diesen Themen beschäftigen und alles, was dazugehört. Und wir sind jetzt auf dem halben Weg dahin, nämlich bei $4,250 auf Patreons mit 856 Patreons. Also unser Ziel, was ich mir so gesteckt habe für uns, dass wir bis Jahresende 1.000 Patreons haben und an der 5.000er Marke kratzen. Da bin ich zuversichtlich, dass wir das noch schaffen können.
Ja, das sieht auf jeden Fall auch ziemlich gut aus. Also das geht immer ein bisschen aufwärts. Wir kommunizieren dann auch immer, falls dann irgendwie neue Ideen kommen und so. Wir befinden uns ja selber gerade noch in so einer Umbauphase, aber das ist jetzt dieses neue Format, ist erstmal so das Ding. Und was ja als vorher erreicht worden ist als Goal, ist das Hidden Gems. Da wird es nach kommender Woche, also ich bin jetzt kommende Woche außer Landes, aber die Woche danach habe ich dann ein bisschen mehr Luft und so, und dann werde ich halt die neue Folge dann schon mal vorausplanen und gucken, dass da was kommt. Also das habe ich nicht vergessen. Es ist nicht so, jetzt macht jetzt eine Folge und dann ist ein halbes Jahr lang nichts mehr, sondern ich werde jetzt dann für November oder Anfang November so ungefähr, werde ich eine neue Folge dann dazu machen. Und ich weiß noch nicht, welches Thema, ob es eine Fortsetzung von der Wii-Sache wird oder ob jetzt ein neues auf eine neue Plattform irgendwie drankommt. Da lasse ich mir aber auch gerne Feedback zukommen. Also ihr könnt mir ruhig schreiben, was ich als nächstes machen soll. Die Möglichkeiten sind unendlich. Also da wird's jetzt keinen Mangel an Material geben. Ist nur die Frage, was die Leute lieber hören wollen.
Genau. Und dann wollte ich an der Stelle, wenn wir gerade über Formate reden, noch ein kleines Missverständnis aufräumen. Jetzt war gestern, wir kommen ja gleich dazu, gestern war Samstag und es lief wieder kein Linus. Das schleift gerade so ein bisschen, aber Linus ist nicht eingestellt. Also wir haben ja nur einfach gesagt, dass das Brunch, was früher immer an einem Sonntag war, und das Linus-Format, was immer an einem Samstag war, das haben wir nur gelockert. So, wir hatten jetzt ja auch unter der Woche mal einen Brunch. Linus dürfen auch gerne unter der Woche passieren. Es ist halt einfach nur ein sehr zeitaufwendiges Format, wo man wirklich dann an einem Freitag oder an einem Samstag sich speziell die Zeit nehmen muss, um halt auf die Woche zurückzublicken, was die News-Woche hergegeben hat. Und das erleichtert mir jetzt zum Beispiel auch einfach die Arbeit. Wir hatten jetzt gestern ein sehr aktuelles Thema, nämlich The Evil Within 2. Und dann haben wir gesagt, das schieben wir jetzt vor und Linus kommt dann ein andermal wieder, weil es einfach wichtiger war, unserer Meinung nach, das jetzt noch abzuarbeiten, dieses sehr aktuelle Spiel. Das heißt, da bleiben wir einfach ein bisschen flexibler. Und Linus ist aber nicht eingestellt, weil jetzt in Discord oder auch über Twitter eine Frage kam, warum denn kein Linus mehr kommt, ob das jetzt weg sei, das Format. Das ist nicht weg, es wird nur einfach nicht mehr regelmäßig jede Woche pünktlich an einem Samstag erscheinen, sondern unregelmäßig, aber immer wieder. Mir macht das Format weiterhin sehr viel Spaß, aber es passt halt einfach nicht immer jede Woche zeitlich auch rein und es ist auch nicht jede Woche was los. Das wollte ich nur noch mal kurz klarstellen an der
Stelle. Genau, das ist halt auch wichtig. Also manchmal gibt es halt auch einfach die Gelegenheit dazu, ein Spiel relativ früh besprechen. Das ist einfach eine Frage der Umstände drumherum. Und bei Evil Within 2 hatte ich einfach das Glück, schon dieses Spiel etwas eine Zeit lang vor dem Release aus beruflichen Gründen spielen zu können. Da haben wir gesagt, komm, also es kommt, also den Cast jetzt einen Tag später rauszubringen, ist, glaube ich, auch jetzt einfach ein großer Vorteil für alle, weil das Interesse bei diesem Spiel natürlich auch sehr hoch ist und viele jetzt wissen wollen, ist der zweite Teil jetzt geil geworden oder nicht. Deswegen habe ich mir den einzigen großen Experten für Evil Within geschnappt, nämlich dem Björn Dressel, auch bekannt als Speckobst, der sehr, sehr ausführliche Videos auf YouTube macht und gesagt so, okay, er hat jetzt einen Tag Zeit, dieses Spiel zu spielen und wir machen diesen Podcast. Also, aber die erste Besprechung, also so eine spoilerfreie Rebel-Besprechung, ist halt das, was gestern kam und genau, und wir kündigen da auch schon Nachschlag und so weiter an. Aber das war jetzt einfach eine wichtige Sache, die uns auch am Herzen lag. Außerdem, ich kann jetzt nicht ein paar Tage wegfahren, ohne über Evil Within gesprochen zu haben.
Das ja, ist genau.
Ist so ein bisschen so, als würde man einen Stein bei sich haben und den immer mit sich rumschleppen. Das geht nicht. Also das hat auch seelische Gründe, dass wir das jetzt hier so verschieben. Das ist ganz wichtig.
Und dafür habe ich den Slot Le News natürlich gerne freigegeben. Aber bevor wir jetzt zum Wochenrückblick kommen, noch die Durchsage, warum eben nächste Woche nicht einfach dann die Folge am Montag kommt. Das hat ganz einfache Gründe. Falls ihr die letzten zwei Wochen Wochenmenü nicht gehört habt, da hatten wir das schon kurz angekündigt. Wir gehen ins Sommercamp, ins Feriencamp 2017 nächste Woche, also vom 16. bis zum 22. Oktober. Gibt es zwar jeden Tag eine frische neue Folge, aber ohne uns. Wir haben das letztes Jahr auch gemacht, da hatten wir befreundete Kollegen, Podcaster und Podcasterinnen gefragt, ob sie uns nicht vertreten wollen, weil es eben da eine Phase gab, wo wir alle gemischt, entweder wie du jetzt beruflich unterwegs waren und nicht vor Ort casten konnten oder eben auch im Urlaub sind. Und Daniel ist jetzt aktuell im Urlaub. Ich gehe Ende des Monats auf die Brettspielmesse und in Urlaub und du bist jetzt beruflich eine Woche unterwegs, deswegen haben wir gesagt, passt es ganz gut, machen wir Feriencamp 2017 auf. Und ich habe auch schon fast alle Folgen zusammen, beziehungsweise 3 von 6 habe ich jetzt schon fertig, 3 von 7 habe ich jetzt schon bekommen. Die erste Folge für Montag ist auch schon reingestellt. Das heißt, ab 16. geht es dann direkt los und ihr hört jeden Tag eine frische Folge von anderen Podcast-Projekten, die eine Folge für uns gemacht haben. Ganz, ganz coole Sachen dabei, freut mich sehr. Vielen lieben Dank auch an der Stelle an alle, die da teilgenommen haben oder die jetzt noch teilnehmen werden und mir hoffentlich die Dateien rechtzeitig schicken. Und aber kurzer Hinweis für Patreons, die nicht mehr beide Feeds abonniert haben. Also wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr schon den richtigen Feed abonniert. Das ist nämlich der freie Feed, unser alter öffentlicher Feed, der auch auf iTunes und so zu finden ist. Dort tauchen die Folgen auf, weil wir sie natürlich aufgrund der Reichweite als kleines Dankeschön natürlich auch frei an alle rausgeben, die Feriencamp-Folgen, damit die Podcast und Podcasterinnen, die uns da vertreten, auch ein bisschen eben profitieren, damit ihr auch deren Podcast natürlich abonniert. Das ist natürlich auch der Sinn der Sache, dass ihr neue Formate kennenlernt. Und deswegen, wenn ihr jetzt den öffentlichen Feed nicht mehr im Abo habt, weil ihr auf Patreon seid und sagt, den brauche ich ja eigentlich nicht mehr, dann wäre es vielleicht ganz gut, den öffentlichen Feed nochmal zu abonnieren, wenn ihr diese Folgen hören wollt. Genau, das nur als kurzer Hinweis.
So, Rotzig so. Hier, das ist ja hier das ganze Gelaber. Ja, Junge, das Schnitzel ist so groß jetzt an meinem Ohr, also das müssen wir, mach mal.
Also, ja, wir müssen dazu sagen, du hast gerade 2 Stunden noch gepodcastet.
Ja, ich bin jetzt ein bisschen, also mein Ohr ist schon ein bisschen taub geworden. Montag hatten wir Dishonored, na wie heißt das, Der Tod des Outsiders, ne? Heißt das auch genau. Dort? Heißt es Death of the Outsider tatsächlich auf Englisch?
Ja,
okay. Genau. Ist ein Spin-off zu Dishonored? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß nicht, ob es ein Spin-off ist. Ist halt eigentlich wie so ein Standalone-DLC, würde ich jetzt sagen, oder?
Ja, jetzt, oder? Ja, also sowas wie Lost Legacy oder so. Also auf jeden Fall irgendwas, was in dieser Lore drin ist, aber wo ein anderer Charakter im Vordergrund steht und so. Und ist ein Ding, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch selber gerne gespielt, habe ich jetzt einfach zeitlich überhaupt nicht geschafft. Aber ich glaube, das ist ganz cool geworden, ne? Hat der Daniel gemacht.
Genau, das hat der Daniel gemacht, zusammen mit Nina, mit Ott Nina. Das ist nämlich genau auch die Folge gewesen. Letzte Woche im Wochenmenü habt ihr ja die Folge gehört über die gekränkten Machos mit Nina. Genau. Und das war nämlich die Folge, die sie eigentlich machen wollten. Das war nämlich das Witzige daran. Im Intro ist dem Daniel ja aufgefallen, als sie über Dishonored reden wollten, dass Ninas Artikel da im Spiegel, dass das ja eigentlich auch voll das spannende Thema wäre. Und beim Ausfragen ist dann dieser ganze Brunch entstanden. Und dann haben sie sich einen Tag später nochmal getroffen und dann eben Dishonored, Der Tod des Outsiders, besprochen und die waren beide sehr angetan. Ich habe es ja bis heute nicht geschafft, Dishonored 2 zu spielen, mochte den ersten sehr, sehr gerne, hat das ganze Jahr mir schon vorgenommen, Dishonored 2 zu spielen, deswegen erreicht mich dieser DLC jetzt auch zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, weil ich dann natürlich erstmal Dishonored 2 spielen würde wollen, aber eines Tages werde ich diese beiden Spiele, glaube ich, noch nachholen. Aber es klang super, was die erzählt haben, ja.
Ist aber eine Protagonistin, die auch redet, ne? Also das fand ich bei dem ersten Dishonored so furchtbar, dass der nicht gesprochen hat, weil man dann das Gefühl hatte, eine Puppe zu spielen statt einen Charakter.
Ja, ich glaub, weiß nicht, ob die jetzt in dem DLC redet, aber man kennt sie auf jeden Fall auch schon aus den Hauptspielen. Ja,
und ja da das ist schon auf jeden Fall geredet. Ja, sold. Und ansonsten finde ich es nämlich super, geiles Design und so. Das werde ich mir auf jeden Fall im Spiele-Winter mal geben. Nächster Tag haben wir, also am Dienstag hatten wir eine Folge zu Assassin's Creed Origins. Das ist eine Preview-Folge. Die hatte besondere Umstände. Und zwar war ich eigentlich am Donnerstag davor zu einer Preview-Veranstaltung eingeladen, aber aufgrund des Sturms hat es leider nicht geklappt, weil der Zugverkehr zum Erliegen gekommen ist. Aber da haben wir auch gleichzeitig zwei Hörer eingeladen, beziehungsweise Ubisoft hat die eingeladen. Und die habe ich mir geschnappt. Gesagt, Dudes, redet doch mal über eure Eindrücke. Das haben wir eine Stunde lang getan. Die beiden haben sehr detailliert beschrieben, wie sie das Spiel aufgenommen haben und wie sie das so wahrgenommen haben. So auch so aus einer komplett, also nicht aus der journalistischen Perspektive, sondern wirklich so als Spieler so, was echt eine coole, interessante Perspektive ist, weil sie Sachen kritisch betrachtet haben, die, wo du als Rezensent vielleicht anders drüber denken würdest. Das fand ich sehr interessant, diesen Einblick. Und sie beide haben noch nie gecastet, oder zumindest einer von beiden, und das war super gut. Also das wollte ich auch noch mal an der Stelle sagen. Also wir haben ja normalerweise immer so relativ erprobte Leute bei uns im Cast, die das halt so beruflich schon an der einen oder anderen Stelle mal gemacht haben oder die zumindest mal eingeladen waren irgendwo. Aber die beiden noch nie, und das war super cool. Also das war echt interessant.
Ich habe es aus Hörersicht auch sehr genossen, weil klar, ich kannte Assassin's Creed Origins auch von der Gamescom, von den Preview Sessions, aber wie du schon gesagt hast, dieser Blick von Spielern und die beide ja auch wirklich ausgewiesene Assassin's Creed Fans sind, also aber trotzdem diesen kritischen Blick behalten haben, dann eben auch kritisch über diese Lootbox-Thematik gesprochen haben, aber auch sehr viel gelobt haben, sehr detailliert auch beschreiben konnten, was der Vor- und der Nachteil jetzt ist durch das neue Kampfsystem und so weiter und was ihnen gut gefallen hat und was ihnen weniger gut gefallen hat, war echt ein spannendes Experiment, würde ich jetzt nicht sagen, eine spannende Folge auf jeden Fall. Und gut, dass sie direkt aus Berlin waren und da noch heil und ohne größere Verletzungen auf diesen Event geschafft haben. Ja. Vielen Dank an Kargan und Sensen, so heißen die beiden auf unserem Discord-Server. Schön, dass ihr das mitgemacht habt. Vielen Dank.
Danke. So, Mittwoch war...
Mittwoch habe ich mit dem guten Markus Schwertl gesprochen von der GameStar über Battle Chasers Night War. Das ist ein Spiel, was völlig an mir vorbeigesegelt wäre, wenn er mir nicht im Speziellen diesen Auftrag gegeben hätte, dieses Spiel doch zu testen für die GameStar. Und ich bin heilfroh, weil dann auch gleich ein Podcast draus entstanden ist. Und da habe ich mir gedacht, dann verhafte ich doch den Markus auch gleich. Das hat er jetzt davon, dass er mich beauftragt. Nein, aber das war sehr positiv, weil es ist ein sehr tolles Spiel. Also, wie gesagt, es wäre völlig an mir vorbeigesegelt, weil der Name ist so dermaßen generisch. Battle Chasers Night War. Was ist das für ein schlechter Name für ein Spiel? Da schläft mir schon das Gesicht ein, wenn ich diesen Namen nur lese, ehrlich gesagt.
Dark ist die Evil Dark.
Genau, The Redemption fehlt eigentlich noch irgendwo.
The Redemption.
Aber es ist ein sehr gutes Spiel, das hat mich total begeistert, hätte ich nicht erwartet, auch wenn ich jetzt im Nachhinein gerne auf die Switch-Version gewartet hätte, was ich natürlich nicht konnte, ich habe die PC-Version gespielt, aber Battle Chasers ist einfach der Name einer Comic-Serie aus den 90er Jahren und da ich überhaupt nicht so Comic-Leser bin, hat mir das nichts gesagt, also wenn man damit schon vielleicht irgendwie einen Bezug hat, dann wirft man da vielleicht eher ein Auge drauf, das war auch ein sehr erfolgreiches Kickstarter-Projekt. Und Battle Chasers ist von dem Zeichner, den man als Videospieler am ehesten kennt, wenn man Darksiders kennt, weil der eben dann aufgehört hat, Comics zu machen und in Anfang der 2000er eben eine Spielefirma gegründet hat und dann Darksiders 1 und 2 mitentwickelt hat und der heißt Joe Madureira, also Joe Mad heißt, nennt er sich Kurzform als Zeichner und dessen Stil der steckt da halt so dermaßen drin. Das ist ein wunderschönes Spiel. Also der Name ist generisch, aber wenn man dieses Spiel einmal in Bewegung gesehen hat oder Screenshots, dann will man das sofort spielen. Es ist wie ein klassisches JRPG, aber mit so Einflüssen von Diablo-Dungeon-Crawlern. Also diese beiden Genres quasi vermischt. Rundenbasierte Kämpfe, wie man sie aus Final Fantasy VII kennt. Links stehen meine Helden, rechts stehen die Gegner. Rundenbasiert heißt wirklich, du wählst aus Menüs deine Kampfattacken aus. Ein sehr cooles Kampfsystem, geht ich mit Markus gezielt drauf ein, was daran so geil ist. Und zwischen den Kämpfen läufst du aber in Diablo-Manier in Echtzeit in Dungeons rum und löst kleine Schiebe- und Dungeon-Rätsel. Super, super Mischung. Macht sehr viel Spaß. Hat auch ein paar Knackpunkte, klar, ist nicht perfekt. Aber das, was es macht, wenn man so Rundenstrategie mag, holt es einen sofort ab, glaube ich.
Ja, und kommt auch für die Switch, habe ich gelesen. Also Rundenstrategie unterwegs auf der Switch, geil. Ich glaube, das ist, also das ist ja so ein Genre, das ist ja echt dafür gemacht für diese Hybrid-Konsole, dass man dann halt seine nächste Runde quasi so noch unterwegs zu Ende denken kann und so, finde ich gut. Also das wollte ich mir auf jeden Fall auch angucken. Also Darksiders finde ich geil und das hat mich jetzt so ein bisschen drauf aufmerksam gemacht und ich glaube, das würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken, das Spiel.
Würde ich auf jeden Fall empfehlen für die Switch,
Und ist auch mitpriced, glaube ich, ne? Kostet von Start weg irgendwie nur 30 Euro. Ich glaube, das Experiment kann man, glaube ich, eingehen. Jo, was haben wir hier noch am Donnerstag? Das ist ja die Folge, die gleich kommt. Deswegen werde ich nicht so viel drüber reden. Das ist, ich habe ein Interview mit Sebastian Mittag gemacht. Das ist der CEO und Mitgründer und auch Mitgestalter und also eigentlich jemand, der alles tut.
Oh, das ist meine Katze. Macht's gerade bei Studio Fitzbin, musst du noch dazu sagen.
Nee, meine Katze hat mich gerade abgelenkt, weil sie auch meine Tasche massakriert. Bei Studio Fitzbin. Und den habe ich über Inner World 2 gesprochen. Sag mal, lass mal deine Tasche mal in Ruhe, Kasimir. Das ist ja unmöglich.
Du bist ja nur neidisch, dass Ottnina jetzt so viel Katzenliebe bekommt als Feedback zu ihrer Folge, weil ständig ihre Kater kam. Und jetzt
Kasimir morgen. Eifersüchtig. Ja. Genau, ich fliege morgen und habe deshalb hier auf dem Boden so Sachen ausgelegt, damit ich die gleich einpacken kann. Und was macht die Katze? Dass ich überall drauflege. Überall.
Natürlich. Das ist ja viereckig, sieht aus wie ein Karton, da muss man erstmal drauf.
Wirklich, wenn du einen leeren Tisch hast und legst da irgendwas drauf, sagen wir mal einen Brief, den du noch nicht ausgepackt hast. Die Katze wird drauf liegen, wenn du in den Raum zurückkehrst. Das ist ein Naturgesetz. Und das macht sie jetzt gerade mit der Tasche. Die nimmt die jetzt schön auseinander. Jedenfalls mit dem Sebastian Mittag habe ich dann über Inner World 2 gesprochen und da geht es auch vor allen Dingen um die Aspekte des Nationalsozialismus, die in diesem Spiel angesprochen werden. Also wer ein paar Bilder davon sieht, der sieht sofort, dass da Parallelen zu so Hate Speech Sessions gibt, wo Leute am Pult stehen und so. Und es gibt auch einen Charakter, der sehr ähnlich aussieht wie Adolf Hitler und alles. Und das ist ein schwieriges Thema für ein Jugendspiel. Also das ist ein Spiel, das auch für Jüngere gemacht ist. Und das hat mich interessiert, wie die damit umgegangen sind. Also wie die als Studio damit gearbeitet haben, ob das schwierig für die war. Und die haben das Spiel ja vor allen Dingen auch zu einer Zeit angefangen, als es nicht diesen krassen Rechtsruck in der Welt gab. Der kam dann erst während der Produktion, wie die das jetzt heute sehen, ob sie da in so eine Verantwortung reingerutscht sind. Diese und andere Fragen gibt's im Interview jetzt gleich. Deswegen wird da gar nicht so viel drüber labern.
Genau. Also ich fand's, das war echt eine der interessantesten Fragen, die du dann eben auch gestellt hast, weil jetzt nach der Bundestagswahl das Spiel kommt und mit einer AfD im Bundestag natürlich jetzt ein ganz anderes Licht wirft auf dieses Spiel. Ja, ich habe das, als Headline bei dem Spiel, bei meinem Spieletest auf der Gamestar habe ich geschrieben: kombiniere Faust mit Wutbürger. Und fand sich sehr lustig
dabei,
weil es diesen Wutbürger nämlich auch im Spiel gibt. Genau. So. Aber allein diese Headline hat jetzt halt in der aktuellen politischen klimatischen Situation, im politischen Klima, in dem wir uns gerade befinden, für so viel Kommentar-Shitstorm gesorgt, dass ich das eben jetzt auch super spannend fand, dass du mit ihm darüber gesprochen hast, weil die das ja vorher angefangen haben, dieses Spiel. Und wie man jetzt damit umgeht, ob das jetzt eigentlich eine glückliche Fügung ist für das Spiel, im negativen wie im positiven Sinne, weil es halt dadurch jetzt aktuelle Themen aufgreift und so Leute wie Trump halt an der Regierung sind, was man sich ja noch nicht mal vorstellen konnte, als die wahrscheinlich die ersten Skizzen gemacht haben zu Inner World 2.
Also zu dem Zeitpunkt, als die ganzen Wahlen waren, haben wir doch hier in Europa gesessen und gedacht, ach, wir haben doch gelacht, da wird niemals Präsident. Und das ist passiert. Und dadurch, dass uns jetzt dass wir allen eines dummerweise eines Besseren belehrt worden sind, ist natürlich super interessant, dieses Spiel. Auch so, also auch das auch bitte in Kombination mit Manus Review dazu hören. Das ist ja eine Woche davor rausgekommen. Ich glaube, das lohnt sich dann, das beides parallel dann auch zu hören.
Du meinst die Review, nicht die Preview.
Wir haben es ja schon besprochen. Ich meine die Rezension. Und das, ich glaube, das ist ganz interessant. Das hört ihr ja jetzt gleich.
Das hört ihr jetzt ja gleich. Ich wollte nur kurz dazu sagen, nicht wundern, im Cast redet ihr so, als wäre das Spiel noch nicht da. Das kommt jetzt am 20. Oktober, also nächsten Freitag erscheint das Spiel. Als ihr das Interview geführt habt, war das noch nicht offiziell kommuniziert. Deswegen sagt Sebastian, dass es noch nicht so ganz klar ist, wann das Spiel rauskommt, aber das haben wir jetzt nicht irgendwie editiert oder rausgeschnitten. Nur so als kurze Info. Und mein Review habe ich nach eurem Interview aufgenommen, aber wir haben es vorher gesendet. Deswegen ist auch da, dass du quasi im Interview sagst, das Review kommt jetzt dann bald. Also nicht wundern, also das ist keine Zeitreisemaschine.
Genau.
So, apropos Zeitreisemaschine, 2029, das ist nicht etwa eine Jahreszahl, sondern die Folge des der Freitagsfolge, nämlich da haben wir über The Seventh Continent gesprochen. Da hatte ich Daniel Wüllner und Stefan, unseren Brettspiel-Zirkel, den Inner Brettspiel-Circle, eingeladen. Da haben wir über dieses Brettspiel-Phänomen gesprochen. Es ist ein ganz, ganz außergewöhnliches Brettspiel, was daran erinnert, es hat nicht so die klassischen Mechaniken, wie Brettspiele sie sonst haben, sondern man deckt ein Kärtchen auf und da stehen Zahlen drauf. Und dann ist es wie bei diesen Choose-Your-Own-Adventure-Book-Büchern früher. Wie sagt man da? Choose-Your-Own-Adventure-Büchern, so heißt es. Wo dann steht, gehst du diese Tür, dann blätter auf Seite 108 oder gehst du in diese Tür, dann geh auf Seite 217. Und dieses Konzept als Brettspiel, als kooperatives Brettspiel mit Karten, über 1000 Karten, ist ein riesiges Phänomen. Auf Kickstarter nähern die sich gerade der 5-Millionen-Marke.
Alter.
Bei diesem Spiel für die zweite Auflage. Als wir gepodcastet haben, war sie bei 4.100.000 die Kampagne. Und als wir aufgehört haben, nach einer Stunde zu podcasten, waren sie bei 4.200.000. Haben wir genau gesehen. Wir haben quasi beim Podcasten gesehen, wie es 100.000 Euro höher gegangen ist, Dollar. Darüber reden wir, weil wir die Erstauflage eben, die vor 2015 erschienen ist, schon gespielt haben. Und jetzt die Kickstarter, das war eben vergriffen, dieses Spiel. Und die Kickstarter geht jetzt noch ein paar Tage. Wenn ihr das jetzt heute hört, gibt's noch 2-3 Tage Zeit, quasi diese Kickstarter zu backen, um die zweite Auflage und die Erweiterung zu backen. Also von daher sehr spannendes aktuelles Projekt auch, aber nicht so aktuell wie The Evil Within 2. Das war nämlich die besagte Samstagsfolge, Folge 2030. Da genau. Hast du ja schon kurz angekündigt, was da.
Habe ich kurz angekündigt. Also wahrscheinlich das mainstreamigste, größte Horrorspiel, das dieses Jahr erscheint. Also auch interessant, potenziell interessant genug für Leute, die normalerweise keine Horrorspiele spielen. Also auch so aufgemacht, dass Menschen wie du, die damit eigentlich jetzt nicht so viel am Hut haben, auch durchaus das als Blockbuster so mitnehmen könnten. Also die Größe hat es halt auf jeden Fall. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir das ganz gerne besprechen wollen. Und das ist insofern interessant, weil Björn, also Speckobst, der als zu Gast war, ist so unsterblich in das erste Spiel verliebt, dass ich wusste, dass der zweite ihn ganz schön durchrütteln wird. Einige
weil er anders ist, gell? Weil er Open World ist und so weiter.
Genau, der ist halt anders so. Also ich habe das für die GamePro gespielt. Das war, mir hat das Spiel unheimlich gut gefallen. Und ich bin der Meinung, dass Teil 1 und Teil 2 sehr gut nebeneinander bestehen können. Weil die halt so unterschiedlich sind, dass sie sich eigentlich gar keine Butter vom Brot nehmen. Also die sind halt wie Geschwister, irgendwie ergänzen sich in der Lore gegenseitig, aber verfolgen halt beide unterschiedliche Ansätze. Und das wie und warum, das wird auf jeden Fall sehr detailliert erklärt. So. Und
kann man das so ein bisschen vergleichen, wie der Bruch, den Resident Evil 4 in das Genre reingebracht hat? Also das, wo dann auch alle gesagt haben, ist für sich eigentlich ein geiles Spiel, aber funktioniert halt ganz anders als die bisherigen Resident
Evils. Nee. Also vom Spiel her ist es schon sehr ähnlich. Also die Struktur, das kann ich ja noch kurz anreißen, also die Struktur ist zwar ein bisschen open-worldiger, wobei die Open-World ist auch übertrieben. Also ich würde eher sagen, dass es einfach große Stadtviertel sind, die du erforscht. Du gehst jetzt da nicht rein und hast 235 Quadratkilometer an Fläche, die du irgendwie zurücklegen musst, sondern sie haben es schon so gebaut, dass es halt immer noch als Geschichte funktioniert, dass du nicht das Gefühl hast, das Pacing ist komplett im Arsch, sondern im Gegenteil, sie haben die Nebenmissionen, wenn man sie so nennen möchte, manchmal sind sie nämlich halt auch überhaupt gar nicht markiert, halt so in die Story integriert, dass sie halt trotzdem sich so anfühlen, als wäre es Teil der Geschichte irgendwo. Also die sind teilweise optional, aber du musst sie ja trotzdem machen. Das ist ziemlich cool. Sondern es ist eher so, der Bruch ist, der erste war mega kryptisch, also der hatte sehr enigmatische Charaktere, wo du so das ein Drittel des Spiels am Anfang nicht wusstest, wer sind diese Leute, was machen die, und auch so eine Story, die sehr, also nicht so durchsichtig erzählt war. Die Story ist genial beim ersten, aber sie wurde halt sehr kryptisch erzählt, also man musste halt Informationen zusammensuchen und so. Der zweite ist anders, du ersten 10 Minuten wird sofort etabliert, was los ist. Es wird sofort werden die Karten auf den Tisch gelegt, es wird sofort gesagt, was ist. Und deswegen richtet sich der zweite auch so von der Dramaturgie an Menschen, denen der erste vielleicht auch so ein bisschen zu verwirrend war. Aber warum das trotzdem gut, also warum ich das persönlich trotzdem gut fand, erklären wir dann auch noch mal genau im Cast. es klingt jetzt so, als würde Björn das Spiel scheiße finden. Findet er nicht, er findet es auch gut. Es ist halt nur so, dass er bestimmte Punkte sieht, die einfach sehr kritisch sind. Und das ist ganz interessant, jemanden zuzuhören, der das erste Spiel sehr geliebt hat. Zumal der erste ja auch sehr kontrovers diskutiert worden ist. Vielleicht erinnerst du dich,
da kam raus. Aber den fandest du doch auch richtig gut.
Aber ich bin erst damit gewachsen. Also ich hatte es dir rauskam, weil das kam parallel Alien Isolation raus. Und Alien Isolation war für mich das Geilste aller Zeiten. Und Evil Within war für mich so, wusste nicht so richtig, fand's gut, aber nicht so, irgendwas ist da, was mich stört. Und jetzt über die Jahre hinweg und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ist das gereift wie guter Wein. Solche Spiele gibt's ja manchmal, ne, die du beim ersten Mal spielen so ein bisschen in einem falschen Hals bekommen hast und dann so mit der Zeit merkst du eigentlich, wie verdammt gut und einzigartig diese Spiele sind. Und so ist es mir bei Evil Within ergangen. Und der zweite macht dir das aber einfacher. Also da ist der Wein schon fruchtig und saftig und kann sofort süffig und kann sofort getrunken werden.
Wohltemperiert, ja. Auch ohne den ersten zu kennen wahrscheinlich. Auch ohne den ersten zu kennen, oder?
Ja, genau. Also du hast den ersten ja nicht gespielt, ne? Du kannst jetzt sofort rein und den spielen. Du würdest ein paar Querverweise verpassen, aber die funktionieren auch ohne den ersten gespielt zu haben. Also das ist alles so erklärt, dass man den auch spielen kann. Und deshalb ja auch, deshalb wollten wir den auch so zeitnah besprechen, weil das einfach, für viele ist es ein Neuanfang. Also für viele entweder die Fortsetzung oder der Neuanfang in diese Reihe. Und dass das Horrorspiel, große Horrorspiel ist, dass dieses Jahr kommt. Alles andere ist ja eher so kleine Produktionen, die wir natürlich auch besprechen. Aber dachte ich, jetzt verschieben wir den Cast, den Aufnahmetermin ein bisschen und bringen es halt jetzt Zeit noch raus.
Sehr schön. Also, das war die Woche für Patreons. Sehr viel Spiele diese Woche, weil natürlich, klar, der Oktober ist immer sehr spiellastig und es stehen auch noch jede Menge Spiele an. Wie gesagt, nächste Woche gibt es erstmal, gibt es auch ein paar Spiele, aber wird sehr anders werden wegen der Gästewoche. Aber die übernächste Woche sind wir dann wieder für euch da. Ab dem 23. Oktober geht's dann weiter. Da wird's sicherlich auch eine Folge geben mit deinen Reiseerfahrungen, die du da mitbringen wirst. So viel kann man schon sagen. Ich spiele gerade Dungeons 3. Das ist so ein Dungeon Keeper Klon. Das wird sicherlich dann auch kommen. Da haben wir noch einige Spiele in petto. Und Daniel hat auch schon einen Destiny 2 Revisited Podcast aufgenommen. Also quasi so der zweite Cast zu Destiny 2, wo wir nochmal angekündigt hatten, da nochmal einen weiteren Blick drauf zu werfen, wenn die Raids und so dann da sind. Also das nur so als kurze Vorankündigung und alles Weitere dann. So Spiele wie South Park und Mario kommen dann ja jetzt auch demnächst raus. Also die werden wir sicherlich auch sehr zeitnah besprechen, weil es einfach Knaller sind in diesem Oktober.
Ich muss da was beichten, Manu.
Ja.
Also ich hab ja so mal inoffiziell angekündigt, dass wir zu South Park ein kleines Blair-Konzert machen.
What?
Also, ich hab bei Amazon schon gerade schon so ein paar Bohnen und Linsen bestellt. Ich erwarte ja, dass die am Erscheinungstag, dass wir dann aufzeichnen.
Oh Gott, ich habe immer noch Albträume von dem Nosulus Rift. Ich habe ja vor 2 Jahren auf der Gamescom dieses Nosulus Rift ausprobiert, wo man bei jedem Druck auf die Furztaste in South Park ein Odeur in die Nase gespritzt bekommt, quasi wie Oculus Rift nur für die Nase. Ich habe wirklich ungelogen immer noch manchmal kommt so ein Hauch vorbei und ich rieche diesen Geruch nach motrigen Eiern. Das werde ich Ubisoft nie verzeihen. Wirklich nicht.
Es ist, also für die, die jetzt so auf dem Schlauch stehen und South Park nicht so konform sind oder das nicht so kennen, es gibt im Spiel, ist ja ein Rollenspiel und es gibt als Superattacker, also das, was du normalerweise diese Magie-Dinger sind, wo die Götter vom Himmel stürzen und was weiß ich, gibt es halt hier in South Park das Äquivalent als Kürze. Also dann drehen sich die Charaktere halt mit dem Rücken zu ihren Gegnern und lassen ein Inferno entbrennen, apokalyptisch ist. Und das alles mit entsprechenden Geräuschen. Und das ist so absurd bescheuert, dass sie halt dieses Nosulus Rift als PR-Dings erfunden haben, als Antwort natürlich Oculus Rift natürlich. Und das ist so ein Ding, das du dir auf die Nase steckst und siehst ein bisschen aus wie Bane aus Batman. Mhm. Und das die um dir so einen richtig üblen, fauligen Eigeruch in die Nase zu setzen. Und der ist derart traumatisierend, dass du wahrscheinlich, wenn du dieses Spiel spielst und diese Sonderattacken loslässt, dann ich denke, du musst in Therapie gehen dafür, Manu. Es tut mir leid.
Ja, hilft nichts. Aber ich freue mich trotzdem auf das Spiel. Wie absurd ist das denn eigentlich? Also masochistischer kann es eigentlich nicht mehr sein. Ich freue mich ja auf South Park trotz dieser Furz-Humor-Thematik. Ich hoffe ja, dass da trotzdem noch mehr drinsteckt als nur dieser Fäkalhumor. Und wir werden ausführlich berichten, wie es mir ergangen ist mit diesem Spiel. Dann, du wirst sicherlich auch einiges auf der Switch spielen, auf deinem Flug. Da bin ich gespannt, was du dann zurückbringst. Dann viel Spaß jetzt mit der Folge 2028, The Inner World 2, Interview mit Sebastian Mittag. Dir eine gute Reise, Micha. Euch eine schöne Woche mit unseren Gästen. Wir hören uns am Montag, den 23. wieder, beziehungsweise ihr hört mich jetzt die Woche auch ein paar Mal, weil ich die Folgen dann manchmal kurz anmoderieren werde, damit ihr Bescheid wisst. Wir hören uns die Woche. Macht's gut. Bis morgen.
Tschüss. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar den guten Sebastian Mittag. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüß dich. Du bist niemand anderes als der Erfinder, Mitgründer und sozusagen auch, ich glaube auch sogar Chef, oberster Chef oder einer der drei Chefs von Fitspin und somit auch hauptverantwortlich für The Inner World, korrekt?
Genau, also ich bin sozusagen inhaltlich hauptverantwortlich für The Inner World. Das heißt, der sogenannte Game Director arbeitet aber mit ganz vielen Leuten zusammen und der Producer hat manchmal mehr zu sagen als ich. Und genau, ich bin Mitgründer der Firma, aber jetzt nicht der alleinige Chef. Ich bin einer von zwei Geschäftsführern. Pepe und ich sind das. Pepe ist der technische Chef und ich, und der Tobi, unser Producer, ist auch Prokurist, also wir sind gerade sozusagen ein Dreiergespann, was zusammen die Firma lenkt, und ich aber mich mehr ums Innerliche der Projekte kümmere und die beiden ein bisschen mehr um die Gestaltung der Firma und das Leitlenken, nenne ich es.
Und sozusagen um den Businessbereich, der sich da irgendwie...
Genau, Organisation, also sozusagen, wenn man runtergebrochen, könnte man sagen, Organisation und Geld.
Sehr cool. Ich führe die Leser, die Hörer, ich bin schon bei den Lesern, die Hörer führe ich jetzt mal ganz kurz an das Thema ran, und zwar Studio Fitspin hat ihr habt ein Adventure rausgebracht, das heißt, trägt den wundervollen Namen The Inner World. Das ist vor ein paar Jahren für PC und so rausgekommen und jetzt kürzlich auch als Konsolenportierung und hat ziemlich großen Erfolg gehabt, ne? Also das hat einen Preis gewonnen, bester deutsches Computerspiel, oder?
Ja, wir haben echt fürs Erstlingswerk viel Erfolg damit verbucht, also zumindest in Deutschland. Also bestes deutsches Spiel, 14 beim Computerspielpreis und bestes Familienspiel beim Entwicklerpreis und dann ja. Indie-Prize von der Casual Connect und dies und das, noch Auszeichnungen, so pädagogisch wertvoll und so weiter. Und von daher sind wir da eigentlich sehr, sehr happy mit gewesen. Wir haben da auch sehr lange dran gebastelt. Das war ja auch so unser Herzensprojekt lange Zeit. Und von daher waren wir alle sehr glücklich, als das auch fertig war und es bei den Leuten angekommen ist. Aber sagen wir mal, das Schönste war eigentlich, wenn die Leute einem persönlich geschrieben haben. Und da haben wir ein paar schöne Mails bekommen, die, ich glaube, an die wird man sich noch in 20 Jahren erinnern, und wenn der Pokal schon verstaubt ist.
Das ist cool. Ja, diese persönlichen Erfahrungen von Spielern selber, die dann irgendwie so viel Freude mit dem Spiel hatten, dass sie dir dann nochmal danken möchten dafür. Das ist natürlich eigentlich der beste, der größte, höchste Preis, den man für so ein Spiel bekommen kann.
Ja, oder auch, dass es teilweise Menschen zusammengeführt hat. Also irgendwie Geschwister haben gesagt, die haben irgendwie so wieder, die haben es zusammen gespielt und haben wieder zueinander gefunden, so ein bisschen. Also fast so sehr das dramatische Geschichten, oder dass ein Junge sein Zimmer so wie Lauras Versteck ausbauen wollte und sich schon den grünen Mantel hat schneidern lassen von der Mama, und die wollte wissen, was noch, ob wir noch irgendwelche Detailinformationen haben über Lauras Versteck. Und also da gibt es ein paar ganz süße Geschichten, die einen da berühren, auf jeden Fall, gegenüber irgendwelchen kalten Zahlen. Aber wir sind natürlich trotzdem froh, dass es einen ganz guten Erfolg hatte und jetzt sich sozusagen auch gelohnt hat, auch wenn wir jetzt noch nicht unseren Privatjet kaufen konnten. Mit dem Adventure ist das schwer.
Ja, sehr cool, das freut mich total. Mir hat Inner World 1 auch super gut gefallen. Und jetzt habt ihr ja sozusagen, jetzt surft ihr auf der Erfolgswelle des ersten Teils sozusagen so ein bisschen drauf, weil ihr jetzt mit dem zweiten direkt so richtig Schwung ausholen könnt. Ihr habt jetzt mit dem ersten euch sozusagen etabliert und jetzt mit dem zweiten Spiel, das wird wahrscheinlich von sehr vielen Leuten relativ groß erwartet. Das Interessante ist, da will ich auch direkt mal mit reingrätschen, ihr habt ein super delikates Thema für den zweiten Teil ausgesucht. Vielleicht kurz zur Erklärung, das Ganze, also der Inner World spielt ja allgemein in so einer fiktionalen Welt, in Aposien, wo verschiedene Fantasiefiguren aufeinandertreffen, und das erste Spiel hatte sehr viel mit Menschen oder mit Kreaturen, mit Protagonisten zu tun, die ausgegrenzt wurden aus Gesellschaftsschichten und so weiter und die einfach um Anerkennung gearbeitet haben. Und im zweiten Teil habt ihr ein viel krasseres Thema euch als Zentrum genommen, und zwar geht es um Nationalsozialismus. Und da, als ich die ersten Bilder gesehen habe, habe ich erstmal geschluckt.
Sagen wir mal, gewisses Farbschema erinnert daran.
Das ist ja
falsch. Aber im Prinzip ging es im ersten Teil auch fast noch mehr darum, dass Robert seine eigene Vergangenheit rausfinden wollte, sich selber kennenlernen, es gibt überhaupt diese Flötennasen, und das alles in dem Setting dieses Regimes unter Conroy, und der immer gesagt hat, hey, wir müssen nur genug beten, und hat irgendwie alle unterdrückt. Also das heißt, diese Diktatur war fast noch mehr das Thema des ersten Teils. Mhm. Und im zweiten Teil ist eigentlich das große übergeordnete Thema die Angst vor dem Unbekannten, vor den vor Gruppen, die für irgendetwas verantwortlich gemacht werden. Und das ist, wenn man das Spiel spielt, dann auch, glaube ich, zu spüren, dass das relativ zeitunabhängig ist oder, sagen wir mal, historisch unabhängig. Also wir haben jetzt weder konkrete Trump-Anspielungen noch wirkliche Nazi-Witze oder sonst was. Also das wird hoffentlich nicht flach dabei, sondern es geht eher um die generelle Botschaft. Wie gehen Leute damit um, wenn sie Angst vor einer Gruppe haben und sie verantwortlich machen dafür, für das Unglück der anderen, und die verfolgt werden? Also die Flötennasen sind ja quasi in Gefahr, weil sie verantwortlich gemacht werden, dafür die Götter zu erzürnen, und deshalb sind sie verstreut durch das ganze Land, und die Asposer wissen inzwischen überhaupt, dass es diese Flötennasen gibt, aber es ist sozusagen alles so ein bisschen verdreht. Also der inzwischen tote Herrscher Conroy wird verklärt zum Märtyrer, der ja nur zu unserem Besten gehandelt hat und so weiter. Also solche Sachen kennt man ja auch aus der Geschichte, dass dann historische Personen plötzlich größer gezeigt werden, als sie waren. Und also das heißt, da stecken diese vielen Elemente drin. Und tatsächlich, natürlich, die Farben erinnern mit dem Rot-Weiß ein bisschen an etwas, aber oder an die Zeit des Nationalsozialismus, aber tatsächlich ist das anders entstanden, weil Innerworld 1, da geht es um die Windmönche, beziehungsweise um Conroy, den Windmönch, der letzte, der übrig geblieben ist, und das ist ja der Bösewicht, und der kleidet sich ja in rote Kutten, in das Rot, in das Erdbeergarn, und hat so eine kleine Brezel als Symbol. Und die ist einfach im Designprozess entstanden, und das heißt, im Prinzip findest du das schon in Innerworld 1 wieder, und da gab es noch überhaupt nicht diese Assoziation. Im Prinzip haben wir im zweiten Teil nur gesagt, okay, dieser Conroy wird als Märtyrer hochgehalten, dementsprechend tragen jetzt natürlich alle sein Rot. Und daraus kam dann, okay, und die Brezel ist das Logo für ihn, das ist halt seine Brosche gewesen, also wird das zum Logo der Bewegung der Conroyalisten. Ja, und dann war man plötzlich da und hatte eine Brezel auf einem roten Logo mit einem Hintergrund, und der war plötzlich weiß, und dann dachte man so, oh. Oh, okay. Also so halb Absicht, halb Zufall, und dann aber auch gesagt, okay, dann ist das jetzt so. Und wir spielen sozusagen darauf an, aber verkaufen das Ganze jetzt nicht als Slapstick-Nummer, also nicht das Thema selbst sozusagen, dass irgendwie zwischendurch mal Hack stolpert, und dass das ein humorvolles Spiel ist und vielschichtiges Spiel, hoffentlich, ist ja die eine Sache, aber das ist kein Nazi-Witz-Spiel.
Nee, das nicht. Also den Eindruck hatte ich auch nicht, als ich das bei Head Up mal kurz angespielt habe. Da wurde mir auch schon gezeigt, dass, also es scheint ja wirklich alles auch den Traditionen des ersten Spiels treu zu bleiben, dass man da ein klassisches Adventure auch hat, wo es viele Rätsel zu lösen gibt und so. Und vom Toni hatte ich so das Gefühl, dass man das Ganze jetzt nicht so so stark veräppelt, also schon ein ernstes Thema. Jetzt würde mich interessieren, wie fühlt ihr euch denn jetzt aktuell mit dabei? Also es geht ja jetzt so diese aktuelle leider, wirklich sehr leider, dieser Rechtsruck so durch die ganze Welt, also natürlich auch mit Trump und das, was in Frankreich teilweise passiert und so. Und habt ihr so ein bisschen das Gefühl, dass, ob absichtlich oder nicht, aber so im Nachhinein jetzt genau das richtige Timing ist, um ein Spiel mit einer solchen Geschichte zu erzählen? Also ja. Fühlt ihr euch wohl dabei?
Leider ja. Leider ist das Timing richtig.
Ja.
Ich meine, es war natürlich nicht abzusehen. Das erste Mal über das Spiel geredet haben wir vor 2,5, 3 Jahren wahrscheinlich. Da war noch nicht an Trump zu denken. Ja. Eine gewisse Bewegung gab es da natürlich trotzdem schon. Also die Tendenzen sind dann da gewesen vorher schon. Aber bevor das Thema so groß wurde, haben wir eigentlich mit dem Thema angefangen. Also weil es mich selber auch schon bewegt hat oder das auch so ein bisschen der Grundstock war, worauf wir dann die Story aufgebaut haben, auf diesem Gefühl, dass sich was verändert. Aber ich will jetzt nicht, also ich freue mich nicht über die Entwicklung in keinster Weise. Und wir selber als Firma oder als die dieses Spiel gemacht haben, schlachten das jetzt auch nicht besonders aus. Also wenn dann zum Beispiel die Presse teilweise tituliert wie wortwörtlich Nazi-Alarm in Aspasien, dann ist das kein Zitat von mir, sondern sozusagen der Aufmacher. Natürlich, das ist sozusagen dann auch das, was man darin lesen kann. Und das ist ja auch, ich finde, das ist auch gut so, weil das irgendwie auch auf eine Art und Weise dann kontrastiert oder man irgendwie was drin sieht und sich mit auseinandersetzen kann. Das finde ich gut. Aber wir schreiben jetzt das nicht in die Feature-Liste, dass das jetzt irgendwie, das kann jeder für sich erforschen, was da so drin steckt. Und das erkundet man dann ja mit den Personen, wie die selber damit umgehen, wie Foggo, der halt für die arbeitet und ein bisschen.
Ich finde das halt insofern spannend, weil das ja auch ein Jugendspiel ist. Also ich finde, das erste Spiel, das wurde ja ausgezeichnet als pädagogisch wertvolles Spiel und so. Und deswegen finde ich jetzt gerade diese Richtung total interessant, weil also wir als Erwachsene sehen das natürlich alles, was in dieser Welt passiert.
Ja.
So mit uns sind diese Gefahren bewusst und wir wissen, was damit verbunden ist und haben manchmal morgens dann schon Bauchschmerzen, wenn wir die Nachrichten irgendwie aufmachen. Und als Erwachsener merkt man schon, was für Prozesse da in der Welt vor sich gehen. Man fühlt sich einfach nicht wohl. Für Kinder ist es ja teilweise noch so ein bisschen, vielleicht sehen sie es teilweise nicht oder bekommen es von ihren Eltern gar nicht erklärt. Und deswegen finde ich sehr spannend, dass ihr da jetzt mit der Fortsetzung zu einem Spiel, das eine pädagogische Auszeichnung bekommen hat, dann halt auch gleich so ein wichtiges Thema anspricht irgendwie. Also da wird dann halt quasi mit der ganzen Fantasie, die drumherum ist und mit vielen äquivalenten Begriffen und Gruppierungen halt einfach ein sehr, dieses Problem veranschaulicht, versteht ihr? Und das finde ich interessant, dass ihr euch das sozusagen hier in dieser Fortsetzung, ohne dass ihr es wolltet oder nicht, gleich ein weiteres pädagogisch wertvolles Ding gelungen ist irgendwie. Also das ist ein krasser Zufall, über den man sich jetzt natürlich eigentlich nicht freut in dem Sinne, weil es wäre besser, wenn das in der Welt drin steckt, die nicht so ist, wie sie jetzt ist, aber das finde ich interessant. Ist das denn auch etwas, wo ihr dann irgendwie während des Prozesses vielleicht von einem Jahr oder so bemerkt habt, okay, diese Richtung sollten wir weiterverfolgen? Habt ihr dann nachträglich noch Änderungen gemacht daran?
Nee, wir haben daraufhin eigentlich, wenn wir gerade überlegen, aber nee, wir haben keine Eingriffe vorgenommen, weil wir auch tatsächlich, wir haben ja letztes Jahr im Mai circa angefangen. Da haben wir relativ strikt die Kapitel durchdesignt. Und dementsprechend ist dann auch der Inhalt entstanden und tatsächlich eins der ersten Bilder damals schon in der Bewerbungsmappe, also bestimmt ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher, war, wie die ganzen Asposa mit Fackeln und Mistgabeln um den Brunnen stehen und der Emil quasi seine Brandrede hält sozusagen. Das war schon eins der ersten Bilder, so dieses, okay, die Asposa, die Flötennasen, die schmeißen wir jetzt hier in den Brunnen. Und wenn wir die los sind, dann sind wir alle Probleme los. Das sozusagen auch so ein bisschen aus der, also der erste Begriff, der damals gefallen ist, als ich mit Annika darüber geredet habe, der Autorin, war Hexenjagd fast eher.
Oh. Interessant, ja.
Also weil, und deswegen auch die Analogie in der Geschichte, und die Geschichte wiederholt sich, und die Angst vor etwas, was ich nicht verstehe, und die einfachen Lösungen suchend, das, das ist etwas, was, glaube ich, immer in der Natur des Menschen liegt, und die wir, gegen das wir kämpfen müssen, mit unserer, mit unserem Intellekt sozusagen oder unserem sozialen Konstrukt. Und insofern haben wir da nichts angepasst daraufhin, aber wir haben natürlich gemerkt, dass das sich ganz schön als Thema rausschält und dann auch im Designprozess teilweise Situationen geschaffen, um dieses Thema an sich weiter zu befeuern, aber das war ja eigentlich von Anfang an der Plan.
Also es war, es hat sich dann sozusagen verselbstständigt, wenn man so möchte.
Ja, genau.
Jetzt müssen wir vielleicht für die Hörer, die das Spiel jetzt gar nicht gespielt haben, nochmal ganz kurz den Rahmen setzen. Also das sind die Flötennasen, sind Leute, die die, oder vielleicht, ich versuche das jetzt mal in Worte zu fassen, weil es sind so viele Bilder da drin. Also diese Flötennasen, das sind die Kreaturen eigentlich, die überhaupt in ganz Abhausien leben. Und es gibt eine Gruppe, dass die Angst vor dieser Fähigkeit hat, auf dieser Nase zu spielen, weil damit besondere Kräfte freigesetzt werden und so. Und die setzen sich, die stülpen sich Socken über die Nase oder halt irgendwie Nasenbedeckung. Also die versuchen, das zu verbergen. Und die Leute, die und zu denen auch der Protagonist gehört, die quasi offen damit umgehen und allen klar machen wollen, das ist nichts Böses, es ist einfach eine Kraft, die uns gegeben ist, das müssen wir nutzen, damit können wir unsere ganze Welt auch wesentlich verbessern, die werden sozusagen verfolgt. Richtig? Habe ich das richtig zusammengefasst?
Genau, also im Prinzip sind die Flötennasen das Herz der Welt, also sie halten den Wind am Laufen durch ihr Windlied, was sie spielen auf ihrer Flötennase, und das ist eine sozusagen ganz simple Wahrheit, aber die dringt eben nicht durch zu allen Asposern, sondern zu denen dringt eher durch, da sind komische Leute mit Löchern in der Nase, und die bei einer schwarzen Messe stehen sie zusammen und spielen komisches Lied. Das sind doch bestimmt die Götter erzürnt haben, weil das, und das ist die Ironie des Schicksals, Conroy hat ja in Innerworld im ersten Teil diese Götter gebaut, nachgebaut, also nach den alten Sagen, ne, jedes Volk denkt, es gibt Götter, hat Conroy diese Götter gebaut als Maschinen und damit die Leute unterjocht. Und jetzt denken quasi die Leute, das waren die Flötennasen, und halten den Conroy, der eigentlich das gebaut hat, quasi in Ehren und sagen, er hat uns ja immer nur beschützt. Das heißt, die Flötennasen machen eigentlich den Wind und bringen das Leben nach Asposien. Aber mit ihnen wird jetzt in Verbindung gebracht, wenn die noch einmal hier dieses Lied spielen, dann kommen wieder diese fliegenden Monster und töten uns alle. Das ist quasi die
Verbindung.
Und deswegen sind die Flötennasen, werden von jedem als gefährlich wahrgenommen. Und deshalb müssen die Flötennasen untertauchen und sich verstecken und eben ihre Nasenschoner aufsetzen, weil sie vor allem an der Nase natürlich zu erkennen sind, weil alle anderen Asposer haben einfach nur ganz normal gestreifte Nasen.
Ja, also da gibt es natürlich schon krasse Analogien eigentlich. Man weiß sofort, auf was das alles übertragbar ist und so, wenn man die Bilder vor allen Dingen sieht. Jetzt stellt sich mir die Frage, ihr macht ja ein Spiel, das vorwiegend für Jüngere gedacht ist, was halt auch von jungen Leuten verstanden wird und gespielt wird. Ist das schwierig, solche erwachsenen Themen, solche schwierigen Themen so zu vermitteln, dass es halt auch für Kinder geeignet ist? Also ist das etwas, was euch als Erwachsene ja so ein bisschen so einen Stolperstein legt, oder ist das eigentlich sogar eher ein bisschen einfacher, über diesen kindlichen Weg sozusagen solche erwachsenen Probleme und Prozesse und Gefahren darzustellen?
Also ich glaube, so ein Spiel hat immer mehrere Ebenen, und Kinder haben immer, also das Spiel ist eh erst so, macht ab 6, 7 Sinn, also für Jüngere macht das eh keinen Sinn. Aber Kinder tendieren eh dazu, Dinge, die sie nicht genau verstehen oder begreifen, im Prinzip auszublenden. Also das heißt, stört sie nicht, dass sie nicht jeden Satz verstehen oder jede Metaebene, die vielleicht noch drin steckt, die ein Erwachsener versteht in dem Spiel. Aber auf der ganz einfachen Ebene berührt es dich emotional einfach, und darauf bauen wir auch die Geschichte auf, weil es ist halt eine emotionale Reise von Robert, von Laura, von Huck, da wissen wir nicht genau, was der so fühlt, die Taube, aber
ja,
Und der Robert ist halt einfach jemand, der die ganze Zeit bei diesem Abt aufgewachsen ist, bei Conroy, der ihn nie wirklich geliebt hat. Und er darunter im zweiten Teil auch leidet. Aber deswegen ist das sozusagen kein deutsches Drama als Spiel, sondern Robert selbst ist immer irgendwie zuversichtlich und er glaubt immer an das Gute und er glaubt an das Gute in den Leuten und geht auf alles einfach zu. Und trotzdem verfolgt ihn immer noch irgendwie Conroys Stimme in seinem Kopf auf seiner Reise. Mhm. Und dieses ganz einfache, ich muss jetzt meine Familie retten, ist erstmal ein ganz, ganz simpler Antrieb, den jeder versteht und jeder emotional nachvollziehen kann, dass die Leute werden halt eingesperrt, wenn sie sich nicht verstecken. Und die haben doch gar nichts getan. Das ist erstmal eine ganz simple Wahrheit, von der wir ausgehen, von der wir das aufbauen und wie man durch diese Welt reist. Und da nimmt es einen mit. Und ich denke, Jüngere blenden dann vielleicht das eine oder andere, was Regime ist, was Ideologie ist und so weiter, wo manchmal auf der Metaebene auch philosophisch geredet wird oder so, blenden sie dann aus. Oder ich denke, jüngere Menschen sollte man auch nicht unterschätzen, speichern das auch erstmal so im Unterbewusstsein und das arbeitet dann. Und deswegen, denke ich, passen wir auch auf, was wir da sagen, sozusagen.
Ich fand das vom ersten Spiel zum Beispiel sehr bemerkenswert, wie ihr so Themen wie Spielsucht oder so oder Prostitution so ganz nebenher eingebaut habt, auf eine Art und Weise, die sehr, also nicht nur gut in die Spielwelt integriert war, sondern wo du immer so, also wirklich, da wo du wirklich doppeldeutig lesen konntest. Du hast im ersten, für manche Leute, die das nicht sehen wollten oder die keine Lust auf diese Metaebene hatten oder vielleicht die einfach zu jung sind, um sie zu sehen, ist dann zum Beispiel dieser Priester, der dann an diesem Spielautomat sitzt, einfach nur ein Priester, der spielt und grantige Sprüche von sich bringt. Mhm. Aber als Erwachsener weißt du natürlich, boah, der ist krass spielsüchtig. Also das ist halt einfach jemand, der kommt nicht von diesen Automaten los und der versäuft und verwettet irgendwie alles irgendwo in diesen Laden und ist eigentlich ein ganz armer Schlucker. Und ich finde, dieser schmale Grat irgendwo zwischen diesem Witz und zwischen der Darstellung eines Spielsüchtigen irgendwie, das ist mir so ein bisschen im Kopf auch hängen geblieben. Das war so für dieses ganze Spiel so, dass ich das immer an vielen, vielen Stellen gesehen habe. Das ist so eine Linie, die ihr dann auch in dem zweiten Teil so weiter verfolgt?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, immer das Prinzip. Wir bauen die Figuren sehr sorgfältig auf. Die Annika schreibt dann die Dialoge und wir überlegen uns vorher, was ist das für eine Figur und was ist ihr Bruch? Und auch wie korreliert sie in der Spielwelt? Also ich brauche ja diese Figuren eigentlich immer, wenn ich spiele, weil ich irgendwas von denen will, was wissen will oder ein Objekt brauche, so ungefähr. Mhm. Das heißt, ich muss ja immer mich mit denen beschäftigen, obwohl ich es vielleicht gar nicht will. Also Beispiel ist auch der Hempernickel in Wollingen. Das ist halt so ein kleiner Wutbürger.
Entschuldigung.
ohne Sinn und Verstand, die Flötennasen sind schon schuld und so weiter. Und der ist einem irgendwie unsympathisch, aber wir stellen niemanden bloß, einfach auch dadurch, wie Robert mit ihm umgeht. Und eben immer, der fragt immer nur weiter, er versucht immer nur rauszufinden, was steckt denn dahinter. Und dadurch entlarvt er unabsichtlich quasi auch immer die manchmal flachen Gedankengänge, die dahinter stecken bei der anderen Person, aber macht sie eben nicht nass dabei, sozusagen. Und dadurch wird das offengelegt, einfach, glaube ich.
Robert hat ja auch so eine freundliche, naive Art, irgendwie Sachen zu hinterfragen. Also der ist ja einfach sehr, also ich habe das Gefühl, Robert ist grundehrlich. Ja. Und wenn er Fragen stellt, dann ist es auch genau das, was er jetzt gerade denkt. Warum trägst du diese Kleidung? Warum? Oder hier bei diesem Spielautomat-Typen, warum gehst du denn nicht einfach vom Automaten weg? Und dann muss sich der Spielsüchtige natürlich irgendeine Ausrede einfallen lassen. Und das ist ja genau dieser Prozess gewesen, den viele Spielsüchtige haben. Sie lassen sich halt eine Ausrede nach der nächsten einfallen, nur um nicht von diesen Spielautomaten wegzukommen. Und Robert hat das halt einfach durch seine Fragerei so ein bisschen entlarvt irgendwie. Und um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Und ich hatte jetzt beim zweiten Teil auch so ein bisschen das Gefühl, dass er vom Charakter her sehr ähnlich ist. Eigentlich, also natürlich mit der Erfahrung, die er im ersten Teil gemacht hat, aber auch immer natürlich einfach Fragen stellt. Und ich glaube, das ist auch eine Figur, mit der sich Jüngere, also auch Kinder, ganz gut identifizieren können, oder?
Ja, auf jeden Fall. Genau, es ist dieses total neugierige und offen auf die Welt schauende und muss er natürlich auch sein, weil er mit allen möglichen Leuten quatschen muss. Mhm. aber das macht's aus und dadurch holt er auch ganz andere Dinge aus den Leuten raus, die sich sonst viel schneller verschließen würden, wenn er nicht so, wenn die spüren ja sozusagen auch, dass er das wirklich so meint. Dass er wirklich einfach naiv nachfragt und nicht berechnend agiert oder versucht, die auszuspielen oder sowas, wo sozusagen gar nicht so weit kommen würde und so viel rauskitzeln könnte. Das ist, glaube ich, das.
Ja, diese unverblümte Art, die dann dazu hilft, Leute zu entblößen, sozusagen. Unfreiwillig.
Da ist zum Beispiel Laura etwas ungeschickter. Laura ist viel geschickter in technischen Dingen und körperlichen Dingen, aber was den sensiblen Umgang mit anderen Figuren angeht, das wird man dann bei InnoWare 2 auch noch mehr merken, ist sie nicht so feinfühlig. Also wo sie sonst stärker ist als er, ist er da auf eine Art und Weise stärker, was sie auch sehr an ihm schätzt sozusagen.
Jetzt habe ich noch eine Frage abschließend zu dem allgemeinen Gefühl, wie euer Spiel so international aufgenommen wird. Man hat ja immer so diese Unkenrufe, oh, Adventures sind so ein deutsches Genre, da spielen auch irgendwie nur deutsche Spieler und so. Aber ich habe das Gefühl, dass Head-Up hat ja jetzt auch die Konsolenversion und so mit euch zusammen gemacht und das Spiel ist dann jetzt sozusagen einem großen internationalen Publikum dann auch zugänglich gemacht worden. Wie ist denn so international das Feedback? Also kriegt ihr dann so auch von Spielern, die nicht aus Deutschland kommen, irgendwie so ein Feedback, so, ah, das ist cool, mein Spiel aus Deutschland zu spielen und ungewöhnlich und neu, oder ist es eher so, dass es die Leute gar nicht interessiert?
Es interessiert die Leute. Wir sind ja auch in den USA eigentlich ganz gut erfolgreich, nur halt im Verhältnis nicht erfolgreich genug auf jetzt die Bevölkerung gesehen, so ungefähr. Ja. Also das Potenzial ist natürlich viel größer, aber an sich funktionieren wir auch in Amerika. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Presse eher schnell Vorurteile hat, weil es sozusagen dieses Brandmark oder dieses Brandmal des Point-and-Click.
Ja.
Wenn es die amerikanische Presse hört, dann winken die schon ab. Was wir aber erlebt haben, jetzt zum Beispiel auf der PAX oder auf der E3 auch, wo wir jetzt InnoWare 2 auch gezeigt haben, die Leute, die da ankommen und spielen und sich eben auch kurz darauf einlassen auf das Spiel. Man braucht natürlich mehr Zeit als bei einem Action-Adventure. Mhm. Also jeder, der sich hingesetzt hat und gespielt hat, ist geblieben. Also, und hat sich drauf eingelassen. Und das ist sozusagen, glaube ich, auch ein anderer Zugang. Ich muss mich drauf einlassen. Ich muss da eintauchen in die Welt. Es ist sozusagen nicht das typische schnell mal konsumieren und wieder rausgehen. Und da muss man sich natürlich erstmal drauf einlassen wollen. Und da gibt es, glaube ich, auch immer noch genug Leute, die genau sowas suchen, weil sie eben nicht Also weil sie eben was wollen mit ein bisschen mehr Tiefe. Und das gibt es auch genauso in Amerika wie hier, wobei es natürlich schwieriger ist, die Leute zu erreichen von Deutschland aus. Aber in World 2 zum Beispiel haben wir jetzt ja noch mal einen Partner in Form von Calypso, die einfach noch mal bessere Kontakte haben und das sehen wir jetzt auch schon, dass sich dann auch durchaus Presse mehr interessiert, wenn das nochmal über einen anderen Kanal kommt und auch teilweise, dass das thematisch vielleicht dann doch auch nochmal interessant ist. Also
das habt ihr ja auch auch auf Englisch übersetzen lassen direkt, ne? InnoWare 2?
Genau, ja, das ist auch. Also InnoWare 1 und 2 waren immer von Anfang an auch auf Englisch. Textlich werden wir jetzt sogar noch mehr Sprachen kriegen bei InnoWare 2 auf jeden Fall. Aber vom Voice-Over, also mit Sprechern nur Deutsch und Englisch. Und da bei der englischen Version geben wir uns tatsächlich auch sehr viel Mühe mit der Übersetzung, mit den Aufnahmen. Also das, da haben wir eine Übersetzerin, die aus dem näheren Umfeld auch kommt, wo es echt mit viel Mühe geschehen ist und nicht, ja, stimmt, wir brauchen ja auch noch eine englische Version, weil so ein Text mit so Metaebenen und Feinheiten ist nicht so einfach mal übersetzt, wenn man den Kontext nicht kennt und so.
Genau, der ist auch gar nicht so einfach, gerade so in verschiedenen Sprachen dann so Meta Ebenen zu übersetzen. Wortspiele allein schon sind ja schon ein bisschen schwierig. Ja, cool. Ja, ich bin sehr gespannt. Das Spiel kommt jetzt im September schon raus, ne? Ich glaube sogar schon für alle Plattformen. Raus.
Also ob es noch September wird, sagen wir mal, jetzt in wenigen,
ach so,
in wenigen Wochen. Wir haben noch kein Release-Datum, aber wir sind sozusagen kurz davor, das Release-Datum zu veröffentlichen. Und es hängt einfach damit zusammen, dass wir, wie gesagt, noch so neue Sprachen dazu bekommen haben und dadurch muss man neue Versionen bauen und das alles einreichen und das zieht sich einfach gerade, weil man natürlich bei den ganzen Plattformen, Sony und so weiter, die müssen das ja alle approven. Mhm.
Und jetzt ist ja gerade eine sehr release-intensive Zeit, also da dauert das Approven wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger.
Ja, genau, aber es in wenigen Wochen ist es soweit und das kann man auch dann in der Presse erfahren, denke ich, oder auf unserer Facebook-Seite, wenn man der folgt, dann werden wir auf jeden Fall groß rausposaunen, wenn wir ein offizielles Datum haben.
Ja, geil. Und das kommt auch direkt für alles, ne? Also PS4, Xbox und PC?
Das kommt für PS4, Xbox, PC, Mac, Linux, iOS und Android.
Alles. Bis auf Switch.
Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, sage ich mal.
Ja, sehr, sehr geil. Sebastian, vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass du mit mir über die Inhalte von Inner World ein bisschen gesprochen hast. Wir werden das Spiel natürlich hier an dieser Stelle auch nochmal ausführlich besprechen, wenn es soweit ist, also wenn es rauskommt und so. Da wird es dann auch nochmal einen separaten Cast zu geben, wo wir dann auch viel stärker auf das eigentliche Spiel eingehen. Aber bis dahin möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du hier fürs Interview am Start warst. Vielen Dank.
Sehr gerne. Hat mich gefreut.
Und da wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
Ebenso. Tschüss.